Herzlich willkommen zur Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Die Mutter Gottes von Fatima im Licht von Lumen Gentium, Kapitel 8, das ist das Thema heute im Jahr des Glaubens. Zu Gast bei uns Pfarrer Fritz May aus Langenfeld, der uns heute telefonisch aus Fatima verbunden ist. Im Monat August feiern wir einige Marienfeste und Gedenktage, zum Beispiel die Aufnahme Mariens in den Himmel am 15. August und eine Woche später dann Maria Königin. Manch einer besucht auch im Urlaub große Marienwallfahrtsorte wie Lourdes oder Fatima. Zum Beispiel haben auch Papst Johannes Paul II. Und Papst Benedikt diese beiden Orte besucht. Im Jahr des Glaubens betrachten wir besonders die Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils. Im 8. Kapitel von Lumen Gentium findet man die Konzilstexte über die Mutter Gottes. Und heute wollen wir uns einmal eingehender damit befassen. Aus dem portugiesischen Wallfahrtsort Fatima sind wir heute mit Pfarrer Fritz May verbunden. Grüß Gott, Herr Pfarrer May.
Ja, grüß Gott Ihnen, grüß Gott allen daheim. Ganz liebe Grüße aus Fatima.
Sie sind direkt mitten im Wallfahrtsort.
Können direkt auf den Turm.
Direkt im Blickfeld.
Direkt im Blickfeld, genau.
Wir hören uns ein bisschen im Echo, aber ich denke, wir können uns trotzdem gut verstehen.
Ich hoffe, ja. Also ich verstehe Sie sehr gut.
Gut. Können Sie uns etwas zur Geschichte des Wallfahrtsortes sagen?
Gerne, denn das ist wirklich, also Fatima ist so wichtig. 1917 ist die Mutter Gottes hier drei Seherkindern erschienen, also drei Kindern erschienen im Alter von 7 bis 10 Jahren. Und das könnte ich jetzt eine halbe Stunde lang wiederholen. Das ist unglaublich. Grundschulkindern im Alter von 7 Jahren, das heißt erste, zweite Klasse, bis 10 Jahre, vierte, fünfte Klasse. Wenn man sich das überlegt, denen ist die Mutter Gottes erschienen von 13. Mai, Juni, Juli, August, September und Oktober, 6-mal. Und dann hat die eben die Mutter Gottes gesagt, Kinder, betet, betet. Und sie sind richtig in eine Schule gegangen, mit ihr, an ihrer Hand. Und für mich ist das Unglaubliche, dieser Punkt, wo dann Schritt für Schritt entstanden ist, die Wirklichkeit von Fatima, nämlich, dass der Pastor den Kindern geglaubt hat. Das war nicht sofort, das ist doch klar, sondern da musste ich ja erstmal spüren, prüfen, beten. Und dann ist es für mich so phänomenal, der Punkt, wo dann der Pastor für sich gesagt hat, ich glaube denen. Und wenn er dann eben zum Bischof gegangen ist und dass der das wieder prüfen musste und dass der eben an den Punkt kam und sagt, ich glaube den Kindern, Grundschulkindern. Und dass er dann eben nach Rom ging und dem Heiligen Vater es vorlag und dann hat er es geprüft. Und wenn man dann überlegt, dass der Heilige Vater gesagt hat, ich glaube denen. Und Fatima ist dann dadurch ein anerkannter Wallfahrtsort. Es gibt für den 13. Mai eine eigene Messformular, unsere liebe Frau von Fatima. Die Kinder Jacinta und Francesco sind im Jahre 1919 und 20, also kurz danach schon gestorben und sind dann im Jahre 2000 selig gesprochen worden. Johannes Paul hat sie selber hier selig gesprochen. Und ich war also damals auch dabei, das war so schön. Und wenn man sich das überlegt und alles zurückgehend auf die drei Grundschulkinder. Also es gäbe es noch viel von der Theologie von Fatima oder von den Erscheinungen selbst zu sagen. Ich möchte gerne, wenn ich darf, eine Predigt vom Papst Benedikt, also einen Gedankengang von ihm nehmen, der uns dann nämlich wieder hilft, in die Texte von Lumen Gentium zu kommen.
Also Sie verbinden heute die Lehre über die Mutter Gottes aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil mit dieser Botschaft von Fatima,
ja,
aus der Sicht von Papst Benedikt.
So könnte man das sagen, genau, super.
Okay, könnten Sie vorab sagen, was für Sie die Hauptbotschaft von Fatima ist? Auch wenn man da natürlich eine eigene Sendung drüber machen könnte, ja. Aber kommt Ihnen da was spontan?
Ja, die Liebe. Die hingebende Nächstenliebe ist es. Die hingebende Nächstenliebe. Das ist Fatima. Und das kommt nämlich auch mit Papst Benedikt. Der hat das so wunderbar aufgeschlüsselt. Also da kann ich auch Ihnen nur sagen, schauen Sie nach, Internet, Vatikan.va, die Botschaft bzw. die Predigt vom Papst Benedikt hier in Fatima, 13. Mai 2010, was er da geschrieben hat. Also da gehen einem Welten auf, in welchem Licht wirklich Fatima ist.
Dann sind wir jetzt gespannt auf Ihren Vortrag.
Ich auch. Meine Lieben, es ist so kostbar, denn es wäre jetzt noch, es gibt noch so viel zu erzählen von den Erscheinungen selbst und was die Kinder erlebt haben und der 13. Oktober mit dem Sonnenwunder und im August, wo sie entführt wurden und verhört wurden und dadurch eben nicht in die am 13. August da sein konnten, dass es eben später die Mutter Gottes kam und so weiter. Will ich gar nicht, sondern ich möchte hineinspringen mit Ihnen in diese Dimension von Fatima, in die Lebendigkeit von Fatima, nämlich durch die Worte von unserem Vater Benedikt. Der hat am 13. Mai, war der hier in Fatima und hat eine Ansprache gehalten, die ist wirklich, die müssen sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er sagt da so, ganz am Anfang schon, und schließlich bin ich mit den gleichen Gefühlen nach Fatima gekommen, von denen auch die seligen Francisco, Jacinta und die Dienerin Gottes Lucia erfüllt waren, um der Gottesmutter vertrauensvoll zu bekennen, dass ich Jesus liebe. Das Wort, mein Lieben. Ihr könnt mal eine halbe Stunde Schluss machen und dann wirklich sagen, halt, guck dir das mal an. Was sagt er denn da? Ja, die von derselben Liebe erfüllt waren, um der Mutter Gottes vertrauensvoll zu bekennen, dass ich Jesus liebe. Um diese Liebe geht es. Und dann spricht er weiter unten von der Mutter Gottes als der Lehrerin. Also das bin ich ja auch so von fasziniert. Dann sagt er, berätes Zeichen, hierfür ist dieser heilige Ort. In 7 Jahren werdet ihr euch erneut hier einfinden zur Feier des 100. Jahrestages der ersten Erscheinung jener Frau, die vom Himmel gekommen ist und als Lehrerin die Seherkinder, jetzt kommt's, als Lehrerin die Seherkinder in die innerste Erkenntnis der dreifaltigen Liebe einführt und sie dazu anleitet, sich an Gott als dem schönsten Gut ihres Lebens zu erfreuen. Hören Sie sich das mal an. Das ist Fatima. Als Lehrerin die Seherkinder in die innerste Erkenntnis der dreifaltigen Liebe einführt. Mein Lieben, da klickt es doch sofort. Können Sie noch erinnern, im Jesusbuch Band 1 vom Vater Benedikt, 164, 166, wo er über das Vater Unser spricht. Und wenn wir die Worte sprechen, dann zieht Jesus uns hinein in den inneren Dialog der dreifaltigen Liebe. Das ist es doch. Wir kommen in den lebendigen, echten Austausch Gottes. Und da ist die Mutter Gottes hier in Fatima Lehrerin. Der hat in einer Ansprache gesagt, zum Ad Limina besucht, bei den portugiesischen Bischöfen, hat gesagt, in Fatima hat sie ihren Lehrstuhl errichtet. Ich denke gerne an Fatima als Schule des Glaubens, sagt Vater Benedikt. An Fatima, an die Schule des Glaubens, mit der Jungfrau Maria als Lehrerin. Dort hat sie ihren Lehrstuhl errichtet, um die kleinen Seher und dann die Volksscharen, die ewigen Wahrheiten und die Kunst des Betens, des Glaubens und der Liebe zu lehren. Die Kunst des Betens, des Glaubens und der Liebe zu lehren. Und da sagt er dann am 13. Mai nochmals in der ganzen Öffentlichkeit, nicht nur den Bischöfen, und Lehrerin, die Seherkinder in die innerste Erkenntnis der dreifaltigen Liebe einführt und sie dazu anleitet, sich an Gott als dem schönsten Gut ihres Lebens zu erfreuen. Das ist doch der Himmel selbst. Eben dieses, die Begegnung zweier Liebender, deine Seele und Gottes Seele. Und dann kommt etwas, das wird so vernachlässigt, wenn man von Fatima spricht, nämlich durch diese gnadenvolle Erfahrung haben sie zur Liebe Gottes in Jesus gefunden. Nein, sie waren in dieser Liebe und waren verliebt in Jesus. sodass Jacinta ausrufen konnte, es bereitet mir so große Freude, Jesus zu sagen, dass ich ihn liebe. Meine Lieben, hören Sie sich das mal an, das sagen die Kinder. Es bereitet mir große Freude, so große Freude, Jesus zu sagen, dass ich ihn liebe. Und wenn ich es ihm mehrmals sage, dann habe ich den Eindruck, ich hätte ein Feuer in der Brust, das mich aber nicht verbrennt. Und Francisco sagt was Ähnliches. Er sagt, am meisten hat es mir gefallen, unseren Herrn in jenem Licht zu sehen, das unsere Mutter Gottes uns ins Herz gelegt hat. Ich habe Gott so lieb. Am 13. Mai, so schreibt die Schwester Lucia in ihren Erinnerungen, hat die Mutter Gottes ein Licht über die Kinder leuchten lassen. Dann sagt sie in Erinnerung, Seite 167, es drang uns in die Brust und bis in die tiefste Tiefe der Seele. Und wir erkannten uns selber in Gott, der dieses Licht war, viel klarer, als wir uns im besten Spiegel sehen konnten. Denn dieses ganz in der Liebe sein, dieses Verliebtsein, und das ist diese Schule, wo dann unser Vater Benedikt darauf hinweist, in die wir hineingenommen werden. Und dann noch ein letztes, dann gehen wir zu Lumen Gentium über. Noch ein letztes, dann sagt er ganz am Ende, da heißt es ein Zitat aus Jesaja 61, ihre Nachkommen werden bei allen Nationen bekannt sein. Das sind die Nachkommen, die der Herr gesegnet hat, Jesaja 61, 9. Er hat sie gesegnet mit einer unerschöpflichen Hoffnung, aus der die Frucht einer Liebe hervorgeht, die sich für die anderen aufopfert, statt sie zu opfern. Vielmehr gilt, dass wir in der zweiten Lesung gehört haben, sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand, nämlich die Liebe. Kennen Sie ja 1. Korinther 13. Ein anspornendes Beispiel hierfür, ne, dieses mit der Liebe, sind die Hirtenkinder, die ihr Leben für Gott hingegeben und es aus Liebe zu Gott mit ihrem Nächsten geteilt haben. Darum geht es. Die Gottesmutter hat ihnen geholfen, ihre Herzen der Universalität der Liebe zu öffnen. Das ist der Schlüssel. Die Gottesmutter hat ihnen geholfen, sie sind in die Schule der Mutter Gottes gegangen und ihre Herzen haben diese Universalität der Liebe gelebt. Vor allem die selige Jacinta war unermüdlich in ihrer Sorge um die Armen und in ihrem aufopferungsvollen Wirken für die Bekehrung der Sünder. Nur mit dieser von Brüderlichkeit und Anteilnahme beseelten Liebe wird es uns gelingen, die Zivilisation der Liebe und des Friedens aufzubauen. Wer glaubt, dass die prophetische Mission Fatimas beendet sei, der irrt sich. Mein Lieben, das sagt Vater Benedikt 2010. Wer glaubt, dass die prophetische Mission Fatima beendet sei, der irrt sich. Hier, an diesem Ort, wird jener Plan Gottes wieder lebendig, der die Menschheit seit frühesten Zeiten mit der Frage konfrontiert, wo ist dein Bruder Abel? Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden. Dem Menschen ist es gelungen, einen Kreislauf des Todes und des Schreckens zu entfesseln, den er nicht mehr zu durchbrechen vermag. Und das ist das Schlimme. Das ist, wo die Mutter Gottes von dem Geheimnis von Fatima spricht, mit dieser Höllenvision. Und die Mutter Gottes sagt den Kinder, betet. Betet für die Sünder, dass sie da eben nicht reingehen. Und das ist dieses, dem Menschen ist es gelungen, einen Kreislauf des Todes und des Schreckens zu entfesseln, den sie nicht mehr zu durchbrechen vermag. In der Heiligen Schrift ist häufig davon die Rede, dass Gott nach Gerechten sucht, um die Stadt der Menschen zu retten. Und eben dies tut er hier in Fatima, wenn die Mutter Gottes die Frage stellt, wollt ihr euch Gott hingeben, um alle Leiden ertragen zu können, die ihr euch aufzubürden gedenkt, als Sühne für die Sünden, durch die er geschmäht wird, und als flehentliche Bitte um die Bekehrung der Sünder. Meine Lieben, in diese Richtung, da geht es. Und mit diesem Blick, da möchte ich jetzt gerne auf diesen Lumen Gentium Text schauen, eben auch wieder mit den Augen von denen, die es geschrieben haben. Wie sagt unser Vater Benedikt am 13. Februar, wo er zum Klerus gesprochen hat, dieses wahre Konzil und nicht das Konzil der Medien, sondern das wahre Konzil der Väter. Und die haben in dem 8. Kapitel über die Kirche eben über die Mutter Gottes eben geschrieben. Und dieses achte Kapitel hat nochmal 5 Unterkapitel, beziehungsweise 4 und die Einleitung. Die Einleitung, die Aufgabe der seligen Jungfrau in der Heilsökonomie, die selige Jungfrau in der Kirche, dann die Verehrung der seligen Jungfrau in der Kirche und Maria als Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes für das wandernde Gottesvolk. Meine Lieben, mit dem Hintergrund, ja, darum ist das so kostbar für mich, diese Konzilstexte zu sehen und dann diese Liebe zu sehen und diese Lebendigkeit der Mutter Gottes eben heute noch in Fatima. Und immer wieder werde ich gleich, wenn ich das vortrage, drauf zu sprechen kommen. Also, wer es mitlesen möchte, das ist ab Nummer 52, Kapitel 8, Lumen Gentium. Finden Sie auch unter vatikan.va, unter Konzilstexten, unter Lumen Gentium, dogmatische Konstitution über die Kirche. Einleitung. Und das ist auch wie ein Feuerwerk. Dann sagen die direkt, da der gütigste und weiseste Gott die Erlösung der Welt vollenden wollte, sandte er, als die Fülle der Zeit gekommen war, seinen Sohn von der Frau geboren, damit wir die Annahme zu Söhnen empfingen. Galater 4, 4-5. Er stieg für uns Menschen und um unseres Heiles willen vom Himmel herab. Was eben der Vater Benedikt in Fatima sagt, vom Himmel kommt die Mutter Gottes und nimmt die Kinder in die Schule. Hier heißt es, er stieg für uns Menschen und zum Heil unseres Heiles willen vom Himmel herab, ist Fleisch geworden durch den Heiligen Geist aus Maria der Jungfrau. Dieses göttliche Heilsmysterium wird uns offenbar und wird fortgesetzt in der Kirche. Es wird fortgesetzt in der Kirche. Sie hat der Herr als seinen Leib gegründet und in ihr müssen die Gläubigen, die Christus dem Haupt anhangen, und mit allen seinen Heiligen verbunden sind, auch das Gedächtnis vor allem Marias, der glorreichen, allzeit jungfräuliche Mutter unseres Gottes und Herrn Jesus Christus, feiern. Die Jungfrau Maria, die auf die Botschaft des Engels Gottes Wort in ihrem Herzen und in ihrem Leib empfing und der Welt das Leben brachte, wird als wahre Mutter Gottes und des Erlösers anerkannt und geehrt. Jetzt kommt ein Satz, das ist so geheimnisvoll. Dann heißt es, im Hinblick auf die Verdienste ihres Sohnes auf erhabenerer Weise erlöst. Sie musste auch erlöst werden, aber eben auf erhabenerer Weise erlöst und mit ihm in enger und unauflöslicher Verbindung geeint, ist sie mit dieser höchsten Aufgabe und Würde beschenkt. Die Mutter des Sohnes Gottes und daher die bevorzugte, geliebte Tochter des Vaters, um das Heiligtum des Heiligen Geistes zu sein. Durch dieses hervorragende Gnadengeschenk hat sie bei weitem den Vorrang vor allen anderen himmlischen und irdischen Kreaturen. Zugleich aber findet sie sich mit allen erlösungsbedürftigen Menschen in der Nachkommenschaft Adams verbunden. Ja, sie ist sogar Mutter der Glieder Christi, denn sie hat in Liebe mitgewirkt, dass die Gläubigen in der Kirche geboren würden, die dieses Hauptes Glieder sind. Daher wird sie auch als überragendes und völlig einzigartiges Glied der Kirche, wie auch als ihr Typus und klarstes Urbild im Glauben und in der Liebe gegrüßt. Und die katholische Kirche verehrt sie vom Heiligen Geist belehrt in kindlicher Liebe als geliebte Mutter. Das ist so geheimnisvoll. Die Mutter Gottes hat am Erlösungswerk ihres Sohnes Anteil, bevor zeitlich der Sohn die Erlösung vollendet hat. Das ist eben dieses in erhabenerer Weise. Ganz, ganz besonders. Weiter, die 54. Daher will die Heilige Synode mit Bedacht im Rahmen der Lehre von der Kirche, in der der göttliche Erlöser das Heil wirkt, sowohl die Aufgabe Marias im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes und seines mystischen Leibes, wie auch die Pflichten der erlösten Menschen gegenüber der Gottesgebärerin, der Mutter Christi und der Mutter der Menschen, vor allem der Gläubigen, beleuchten. Dabei hat sie allerdings nicht im Sinn, eine vollständige Lehre über Maria vorzulegen oder Fragen zu entscheiden, die durch die Arbeit der Theologen noch nicht völlig geklärt sind. Ihr Recht behalten daher die in den katholischen Schulen als frei vorgetragenen Auffassungen über jene, die in der Heiligen Kirche nach Christus den höchsten Platz einnimmt und doch uns besonders nahe ist. Jetzt kommt dann der erste Abschnitt, beziehungsweise der zweite, die Aufgabe der seligen Jungfrau in der Heilsökonomie, die Nummer 55 bis 59. Und jetzt kommt praktisch ein Überblick über das, was eben in der ganzen Heiligen Schrift steht. Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes und die verehrungswürdige Überlieferung zeigen die Aufgabe der Mutter des Erlösers in der Heilsökonomie immer klarer und legen sie anschaulich vor. Die Bücher des Alten Testamentes beschreiben die Heilsgeschichte, durch die die Ankunft Christi in der Welt in langsamem Voranschreiten vorbereitet wird. Diese ersten Dokumente, so wie sie in der Kirche gelesen und im Licht der weiteren und vollen Offenbarung verstanden werden, bieten Schritt für Schritt deutlicher die Gestalt der Frau dar, der Mutter des Erlösers. Sie ist in diesem Licht schon prophetisch in der Verheißung vom Sieg über die Schlange, die den in die Sünde gefallenen Stammeltern gegeben wurde, schattenhaft angedeutet. Also direkt schon der Hinweis in Genesis 3,15. Der Hinweis auf die Mutter Gottes. Ähnlich bedeutet sie die Jungfrau, die empfangen und einen Sohn gebären wird, dessen Namen Emmanuel heißen wird. Das ist Jesaja 7. Oder Micha 5,2,3 und Matthäus 1,22. Also der Heilige Vater, also Vater Benedikt, in seinem dritten Band ja auch so geschrieben, dieser Hinweis auf Emmanuel, auf Jesaja, wie da der Ahas überhaupt gar nicht aus Wohlwollen sagte, ich will Gott nicht um ein Zeichen bitten, sondern der hatte gar kein Interesse daran, ein Zeichen haben zu wollen. Der war selbst zufrieden in dem, wie er gerade sein Leben eingerichtet hat. Und Gott setzt aber ein Zeichen. Da auch die Parallele zu Fatima. Wir brauchen keine Fatima, sagen die Menschen. Aber Gott hat doch das Fatima geschenkt. Es ist doch die Mutter Gottes vom Himmel gekommen. Gott wollte doch dieses Zeichen setzen. Aus der Liebe. Immer aus der Liebe. Sie ragt unter den Demütigen und Armen des Herrn hervor, die das Heil mit Vertrauen von ihm erhoffen und empfangen. Mit ihr, als der erhabenen Tochter Sion, ist schließlich nach langer Erwartung der Verheißung die Zeit erfüllt und die neue Heilsökonomie begonnen, als der Sohn Gottes die Menschennatur aus ihr annahm, um durch die Mysterien seines Fleisches den Menschen von der Sünde zu befreien. Der Vater der Erbarmungen wollte aber, dass vor der Menschwerdung die vorherbestimmte Mutter ihr empfangendes Ja sagte, damit auf diese Weise so, wie eine Frau zum Tode beigetragen hat, auch eine Frau zum Leben beitrüge. Das gilt in erhabenster Weise von der Mutter Jesu, die das Leben selbst, das alles erneuert, der Welt geboren hat und von Gott mit einer solchen Aufgabe entsprechenden Gaben beschenkt worden ist. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es bei den heiligen Vätern gebräuchlich wurde, die Gottesmutter ganz heilig und von jeder Sündenmakel frei zu nennen, gewissermaßen vom Heiligen Geist gebildet und zu einer neuen Kreatur gemacht. Vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis an im Glanz einer einzigartigen Heiligkeit wird die Jungfrau von Nazareth vom Engel bei der Botschaft auf Gottes Geheiß als voll der Gnade gegrüßt. Lukas 1,28. Und sie antwortete dem Boten des Himmels, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. So ist die Adamstochter Maria, dem Wort Gottes zustimmend, Mutter Jesu geworden. Sie umfing den Heilswillen Gottes mit ganzem Herzen und von Sünden unbehindert und gab sich als Magd des Herrn ganz der Person und dem Werk ihres Sohnes hin und diente so unter ihm und mit ihm in der Gnade des allmächtigen Gottes, dem Geheimnis der Erlösung. Auch das hier. Sie gab sich als Magd des Herrn ganz der Person und dem Werk. Das ist auch für Fatima wichtig. Wenn wir dann hören, Fatima, wir müssen beten, 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 dass wir Acht geben, dass wir da nicht in ein Leistungsdenken kommen, sondern eben in diese Schule der Liebe gehen, diese Schule des Gebetes und diese Schule des Glaubens, dass wir uns verlieben, dass wir spüren, dass wir liebenswert sind und dass wir dadurch Werke der Liebe tun können. Und nicht nur irgendwelche Werke ohne Liebe, sondern wirklich dadurch Werke der Liebe vollbringen. Mit Recht also sind die heiligen Väter der Überzeugung, dass Maria nicht bloß passiv von Gott benutzt wurde, sondern in freiem Glauben und Gehorsam zum Heil der Menschen mitgewirkt hat. Das ist Fatima. Dass wir wirklich zum Heil der Menschen mitwirken. Und zwar werden wir frei angesprochen. Und nein, ja, das kann man jetzt hin und her, das kann man jetzt hin und her formulieren. Wir werden in der Freiheit angesprochen, wir werden zur Freiheit angesprochen. Und wenn wir antworten, kann das nur ein freies Ja sein. Und dass wir immer mehr zur inneren Freiheit werden, das ist tatsächlich so. Wir können das in allen Facetten einsetzen, dieses Wort. Aber dann hat es eine Kraft, mein Lieben. Unser Gebet hat eine Kraft, weil wir in der Liebe sind. Das ist doch, warum der Heilige Vater Johannes Paul II. Am 13. Mai 1981 eben überlebt hat, das Attentat. Weil wir gebetet haben. Das klingt überheblich, ist es überhaupt nicht. Denn es heißt, er sagt es selbst, dass die Mutter Gottes den Flugplan der Kugel umgelenkt hat. Diese Kugel, die jetzt in der Krone der Mutter Gottes eingearbeitet ist, man kann sie hier richtig sehen, diese Kugel hätte eigentlich gerade durch den Leib dringen müssen, aber ist sie nicht. Sie hat eine Bahn, sie hat einen Weg gesucht und sie ist einen Weg gegangen durch den Leib von Johannes Paul, dass er doch überlebt hat. Und das sagt er ebenso selbst. Weiter geht's im Konzilstext. So sagt der heilige Irenäus, dass sie in ihrem Gehorsam für sich und das ganze Menschengeschlecht Ursache des Heils geworden ist. Deshalb sagen nicht wenige der alten Väter in ihrer Predigt gern, dass der Knoten des Ungehorsams der Eva gelöst worden sei durch den Gehorsam Marias. Und was die Jungfrau Eva durch den Unglauben gebunden hat, das habe die Jungfrau Maria durch den Glauben gelöst. Im Vergleich mit Eva nennen sie Maria die Mutter der Lebendigen. Und öfters betonen sie, der Tod kam durch Eva, das Leben durch Maria. Diese Verbindung der Mutter mit dem Sohn im Heilswerk zeigt sich vom Augenblick der jungfräulichen Empfängnis Christi bis zu seinem Tod. Zunächst, da Maria sich eilends aufmachte, um Elisabeth zu besuchen, von dieser wegen ihres Glaubens an das verheißene Heil selig gepriesen wird und der Vorläufer im Mutterschoß aufjubelte, vergleiche Lukas 1,41-45. Dann, als bei der Geburt die Gottesmutter ihren erstgeborenen Sohn, der ihre jungfräuliche Unversehrtheit nicht minderte, sondern heiligte, den Hirten und Magiern in Freuden zeigte, als sie ihn aber im Tempel unter Darbringung der Gaben der Armen dem Herrn darstellte, hörte sie, wie Simeon gleichzeitig vorher verkündigte, dass der Sohn das Zeichen des Widerspruches sei und die Seele der Mutter das Schwert durchbohren werde, damit die Gedanken aus vielen Herzen offenkundig würden. Vergleiche Lukas 2,34-35. Als die Eltern den Knaben Jesus verloren und mit Schmerzen gesucht hatten, fanden sie ihn im Tempel dem hingegeben, was seines Vaters war. Sie verstanden aber das Wort des Sohnes nicht. Und seine Mutter bewahrte all dies betrachtend in ihrem Herzen. Lukas 2,41-51. Im öffentlichen Leben Jesu erscheint seine Mutter ausdrücklich am Anfang, da sie bei der Hochzeit zu Kana in Galiläa durch ihr Mitgefühl den Anfang der Zeichen Jesu als des Messias durch ihre Fürbitte veranlasst hat. Vergleiche Johannes 2,1-11. Im Verlauf seiner Verkündigung nahm sie die Worte auf, in denen der Sohn das die Ansprüche des Bandes von Fleisch und Blut übersteigende Reich predigte und die selig pries, die das Wort Gottes hören und es bewahren. Vergleiche Markus 3,35 und die Parallelstelle Lukas 11,27-28. Wie sie selbst es getreulich tat. So ging auch, und jetzt kommt's, so ging auch die selige Jungfrau den Pilgerweg des Glaubens. Meine Lieben, wenn wir in die Schule des Glaubens gehen, hier am Lehrstuhl von Fatima und die Mutter Gottes uns den Glauben lehrt, dann weiß sie, wovon sie spricht. Denn sie ist doch selber den Pilgerweg des Glaubens. Es ist ja doch nicht fremd. Es ist ja nicht etwas, was sie aus irgendeiner Schublade rausholt und wie ein Buch uns um die Ohren. Das sage ich jetzt nicht. Sondern sie nimmt uns bei der Hand, nimmt uns in ihr Herz auf, lässt uns ihre Liebe spüren, sodass unser Herz auftaut, sodass unser Herz geschmeidig wird, sodass unser Herz sich hingibt, dass unser Herz sich öffnet und wir auch glauben. Das ist in der neuen wunderbaren Enzyklika vom Papst Franziskus Lumen et Fidei unter 31, wo es heißt, mit dem Herzen berühren heißt glauben. Mit dem Herzen berühren heißt glauben. Und hier in Fatima, da berührt das Herz der Mutter jedes Kind, das hier hinkommt. Weiter. Ihre Vereinigung mit dem Sohn hielt sie in Treue bis zum Kreuz, wo sie nicht ohne göttliche Absicht stand, heftig mit ihrem eingeborenen Sohn litt und sich mit seinem Opfer in mütterlichem Geist verband, indem sie der Darbringung des Schlachtopfers, das sie geboren hatte, liebevoll zustimmte. Was für ein Schmerz, mein Lieben. Was für ein Schmerz, ihr Mütter und Väter, alle. Wenn sie ihr Kind weinen sehen, Ohrenschmerzen haben, Mittelohrentzündung, und sie kommen nicht dran, sie kommen noch nicht mal in die Wunde dran, wie ein Armbruch, sondern es ist ein Schmerz, das Kind weint und sie wissen genau, es tut nur weh und können nichts machen. Allein das zerreißt doch schon ihr Herz. Und schließlich wurde sie von Christus Jesus selbst, als er am Kreuz starb, dem Jünger zur Mutter gegeben mit den Worten, Frau, siehe da deinen Sohn. Vergleiche Johannes 19, 26, 27. Da es aber Gott gefiel, das Sakrament des menschlichen Heiles nicht eher feierlich zu verkünden, als bis er den verheißenen Heiligen Geist ausgegossen hatte, sehen wir die Apostel vor dem Pfingsttag einmütig im Gebet verharren mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Und Maria mit ihren Gebeten die Gabe des Geistes erflehen, der sie schon bei der Verkündigung überschattet hatte. Schließlich wurde die unbefleckte Jungfrau von jedem Makel der Erbsünde unversehrt bewahrt, nach Vollendung des irdischen Lebenslaufs mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen und als Königin des Alls vom Herrn erhöht, um vollkommener ihrem Sohn gleichgestaltet zu sein, dem Herrn der Herren und dem Sieger über Sünde und Tod. Mein Lieben, auch dieses Pfingstfest. Maria war doch in der Liebe. Es war doch dieser ununterbrochene Austausch der Liebe eben mit dem Vater. Und das ist doch hier auch in Fatima. Das ist doch heute noch so. Wenn wir sie berühren, berühren wir doch den Austausch der Liebe. Und dann nimmt sie uns mit hinein. Sie weiß doch genau, wovon sie spricht. Denn sie lebt es doch. Ununterbrochen. Soweit der zweite Teil. Jetzt kommt der dritte schon. Die selige Jungfrau und die Kirche. Die selige Jungfrau und die Kirche. Da geht's ganz tief auch mit unserer Berufung zusammen. Ein einziger ist unser Mittler nach dem Wort des Apostels. Es gibt nämlich nur einen Gott und nur einen Mittler Gottes und der Menschen, den Menschen Christus Jesus, der sich selbst als Erlösung für alle gegeben hat. 1 Timotheus 2, 5-6. Marias mütterliche Aufgabe gegenüber den Menschen aber verdunkelt oder mindert diese einzige Mittlerschaft Christi in keiner Weise, sondern zeigt ihre Wirkkraft. Jeglicher heilsame Einfluss der seligen Jungfrau auf die Menschen kommt nämlich nicht aus irgendeiner sachlichen Notwendigkeit, sondern aus dem Wohlgefallen Gottes und fließt aus dem Überfluss der Verdienste Christi, stützt sich auf seine Mittlerschaft, hängt von ihr vollständig ab und schöpft aus ihr seine ganze Kraft. Also wenn man das auf Fatima bezieht, hier kommt die Mutter Gottes vom Himmel. Und sie nimmt ihre ganze Sendungskraft vom Himmel selbst, von Christus und seinen Verdiensten. Da ist kein Vakuum, sondern es ist unmittelbar die Sendungskraft Christi, die hier sichtbar wird. Und sie schöpft daraus, das heißt, Christus selbst zeigt doch seine Liebe durch den Auftrag, dass sie eben hierher kommt. So geschieht es einfach, diese Mittlerschaft. Ne, stützt sich auf seine Mittlerschaft, hängt von ihr, natürlich hängt sie von ihr ab, die will ja auch gar nichts anderes, und schöpft aus ihr seine ganze Wirkkraft. Natürlich, und sie will ja auch gar nichts anderes, sondern sie will ja, dass wir in die Liebe zu ihm kommen, eben aufgrund der Liebe. Die unmittelbare Vereinigung der Glaubenden mit Christus wird dadurch aber in keiner Weise gehindert, sondern vielmehr gefördert. Genauso. So schreiben die Konzilsväter, meine Lieben. Die selige Jungfrau, die von Ewigkeit her zusammen mit der Menschwerdung des göttlichen Wortes als Mutter Gottes vorherbestimmt wurde, war nach dem Ratschluss der göttlichen Vorsehung hier auf Erden die erhabene Mutter des göttlichen Erlösers, in einzigartiger Weise vor anderen seine großmütige Gefährtin und die demütige Magd des Herrn, indem sie Christus empfing, gebar und nährte, im Tempel dem Vater darstellte und mit ihrem am Kreuz sterbenden Sohn litt, hat sie beim Werk des Erlösers in durchaus einzigartiger Weise in Gehorsam, Glaube, Hoffnung und brennender Liebe mitgewirkt zur Wiederherstellung des übernatürlichen Lebens der Seelen. Deshalb ist sie uns in der Ordnung der Gnade Mutter. Herr Lieben, ich frage mich immer, ich wage es einfach jetzt mal zu sagen, ich frage mich immer, wie kann man Fatima ablehnen? Es ist doch die Mutter. Wenn ich doch die Mutter liebe, dann kann ich doch nicht sagen, was du mir sagst, ist mir egal. Aber wenn ich doch die Mutter liebe, dann nehme ich doch ernst, was sie sagt. Denn sie ruft doch hier nur nach der Liebe. Nicht nach irgendeinem Mehr an Leistung, was wir tun müssen, sondern nur nach der Liebe. Diese Mutterschaft Marias in der Gnadenökonomie dauert unaufhörlich fort. Von der Zustimmung an, die sie bei der Verkündigung gläubig gab, unter dem Kreuz ohne Zögern festhielt, bis zur ewigen Vollendung aller Auserwählten. In den Himmel aufgenommen, hat sie diesen heilbringenden Auftrag nicht aufgegeben, sondern fährt durch ihre vielfältige Fürbitte fort, uns die Gaben des ewigen Heiles zu erwirken. Na, auch hier, das passt doch auf Fatima. In den Himmel aufgenommen, hat sie diese Aufgabe nicht aufgegeben, sondern fährt fort. In ihrer mütterlichen Liebe trägt sie Sorge für die Brüder ihres Sohnes, die noch auf der Pilgerschaft sind und in Gefahren und Bedrängnissen weilen, bis sie zur seligen Heimat gelangen. Deshalb wird die selige Jungfrau in der Kirche unter dem Titel der Fürsprecherin, der Helferin, des Beistandes und der Mittlerin angerufen. Das aber ist so zu verstehen, dass es der Würde und Wirksamkeit Christi des einzigen Mittlers nichts abträgt und nichts hinzufügt. Ja, ist ja klar. Keine Kreatur nämlich kann mit dem Mensch gewordenen Wort und Erlöser jemals in einer Reihe aufgezählt werden. Wie viel mehr am Priestertum Christi in verschiedener Weise einerseits die Amtspriester, andererseits das gläubige Volk teilnehmen. Und wie die eine Gutheit Gottes auf die Geschöpfe in verschiedener Weise wirklich ausgegossen wird, so schließt auch die Einzigkeit der Mittlerschaft des Erlösers im geschöpflichen Bereich eine unterschiedliche Teilnahme an der einzigen Quelle in der Mitwirkung nicht aus, sondern erweckt sie. Meine Lieben, haben Sie das gehört? Das müssen Sie mal nachlesen, das ist so schön. Eine solche untergeordnete Aufgabe Marias zu bekennen, zögert die Kirche nicht. Sie erfährt sie auch ständig und legt sie den Gläubigen ans Herz, damit sie unter diesem mütterlichen Schutz dem Mittler und Erlöser inniger anhangen. Hier dieses vielmehr am Priestertum Christi in verschiedener Weise, einerseits die Amtspriester, andererseits das gläubige Volk teilnehmen. Und wie die eine Gutheit Gottes, auf die Geschöpfe in verschiedene Weise ausgegossen wird. Und wie hat der Heilige Vater gesagt? Die Gottesmutter hat ihnen geholfen, ihre Herzen der Universalität der Liebe zu öffnen. Ihre Herzen der Universalität der Liebe zu öffnen. Meine Lieben, wenn Sie zu Hause Ihren Dienst tun, den Sie tun, wenn Sie Mama sind und dann in der Nacht aufstehen für die Kinder, wenn Sie Papa sind und in der Nacht aufstehen für die Kinder, haben keinen Ort, wo Sie sagen, ich kann gerade nicht mich zurückziehen, sondern ich bin da für die Kinder, dann ist das dieses Mitwirken. Dann ist das diese Gutheit Gottes. Wenn Sie da sind für Ihre Enkel oder wenn Sie da sind für Ihre Großeltern und Ihre Eltern, die pflegebedürftig sind, wenn Sie dann Tag für Tag da sind und sie keine Zeit für sich haben und die Eltern oder die Verwandten pflegen, das ist doch dieses Gutsein und diese Gutheit. Und die Priesterbrüder und die Bischofsväter und die Ordensfrauen, ihr Lieben, wenn ihr euer Leben hingeht, ja, und für die Menschen da seid und gar nicht mehr an euch selbst denkt, sondern ganz für die Menschen lebt, ihr habt alles verlassen und lebt ganz für die Menschen, dann ist das dieses Gut, diese Gutheit Gottes, diese einzigartige Anteilnahme an der Mittlerschaft des Erlösers, dann ist das diese Universalität der Liebe. Aber der Vater zwingt niemand, die Liebe zwingt niemand, die Mutter Gottes zwingt niemand, sondern es ist dieses freiwillige Ja, was von uns kommen muss. Und ich bettle darum, dass wir heute nochmal Ja sagen zu unserem Leben. Ja sagen zu unserem Sein. Zu unserem Sein, das ist für mich nochmal ein Bereich tiefer, als was man so Berufung nennt. Dass du bist, dass du Ja sagen kannst dazu und dass du dich freuen kannst, dass du bist. Und es ist schön und es ist gut, dass du bist. Lesen wir noch weiter. Die selige Jungfrau ist aber auch das Geschenk und die Aufgabe der göttlichen Mutterschaft, durch die sie mit ihrem Sohn und Erlöser vereint ist und durch ihre einzigartigen Gnaden und Gaben auch mit der Kirche auf das Innigste verbunden. Die Gottesmutter ist, wie schon der heilige Ambrosius lehrt, der Typus der Kirche unter der Rücksicht des Glaubens, der Liebe und der vollkommenen Einheit mit Christus. Im Geheimnis der Kirche, die auch selbst mit Recht Mutter und Jungfrau genannt wird, ist die selige Jungfrau Maria vorangegangen, da sie in hervorragender und einzigartiger Weise das Urbild sowohl der Jungfrau wie der Mutter darstellt. Im Glauben und Gehorsam gebar sie den Sohn des Vaters auf Erden, und zwar ohne einen Mann zu erkennen, vom Heiligen Geist überschattet als neue Eva, die nicht der alten Schlange, sondern dem Boten Gottes einen von keinem Zweifel verfälschten Glauben schenkt. Sie gebar aber einen Sohn, den Gott gesetzt hat zum Erstgeborenen unter vielen Brüdern. Den Gläubigen nämlich, bei deren Geburt und Erziehung sie in mütterlicher Liebe mitwirkt. Nun aber wird die Kirche, indem sie Marias geheimnisvolle Heiligkeit betrachtet, ihre Liebe nachahmt und den Willen des Vaters getreu erfüllt, durch die gläubige Annahme des Wortes Gottes auch selbst Mutter. Durch Predigt und Taufe nämlich gebiert sie die vom Heiligen Geist empfangenen und aus Gott geborenen Kinder zum neuen und unsterblichen Leben. Meine Lieben, wir sind Mutter, wie die Mutter Gottes. Wir sind Mutter. Das ist diese Universalität der Liebe. Ihr lieben Ordensfrauen und Ordensmänner, ihr seid Mütter und Väter, nicht Junggesellen. Mütter und Väter, das ist Kirche. Mutter sein, Vater sein. Kirche. Auch sie ist Jungfrau, da sie das treue Wort, das sie dem Bräutigam gegeben hat, unversehrt und rein bewahrt und in Nachahmung der Mutter des Herrn in der Kraft des Heiligen Geistes jungfräulich einen unversehrten Glauben, eine feste Hoffnung, eine aufrichtige Liebe bewahrt. Und genau wie ihr Väter und Mütter ihr Jungfrau seid, Bräutigam, nämlich der Liebe Gott gegenüber, das ist mühsam am Anfang zu denken und denkst, was willst du denn da? Nein, das ist nicht schräg. Das ist diese Dimension der Liebe. Wenn wir in Gott selbst uns hineinbergen, dann kommen wir an dieses Bewusstsein. Während aber die Kirche in der seligen Jungfrau schon zur Vollkommenheit gelangt ist, in der sie ohne Makel und Runzel ist, vergleiche Epheser 5,27, bemühen sich die Christgläubigen noch, die Sünde zu besiegen und in der Heiligkeit zu wachsen. Daher richten sie ihre Augen auf Maria, die der ganzen Gemeinschaft der Auserwählten als Urbild der Tugenden voranleuchtet. Indem die Kirche über Maria in frommer Erwägung nachdenkt und sie im Lichte des menschgewordenen Wortes betrachtet, dringt sie verehrend in das erhabene Geheimnis der Menschwerdung tiefer ein und wird ihrem Bräutigam mehr und mehr gleichgestaltet. Denn Maria vereinigt da sie zu innerst in die Heilsgeschichte eingegangen ist, gewissermaßen die größten Glaubensgeheimnisse in sich und strahlt sie wieder. Daher ruft ihre Verkündigung und Verehrung die Gläubigen hin zu ihrem Sohn und zu seinem Opfer und zur Liebe des Vaters. Da, wo wir alle hingehören, meine Lieben, die Liebe des Vaters. Die Kirche aber wird um die Ehre Christi bemüht, ihrem erhabenen Typus ähnlicher durch dauerndes Wachstum in Glaube, Hoffnung und Liebe und durch das Suchen und Befolgen des Willens Gottes in allem. Genau, was die Mutter Gottes hier lehrt. Die Schule der Kunst des Gebetes, des Glaubens und der Liebe. Daher blickt die Kirche auch in ihrem apostolischen Wirken mit Recht zu ihr auf, die Christus geboren hat, der dazu vom Heiligen Geist empfangen und von der Jungfrau geboren wurde, dass er durch die Kirche auch in den Herzen der Gläubigen geboren werde und wachse. Diese Jungfrau war in ihrem Leben das Beispiel jener mütterlichen Liebe, von der alle beseelt sein müssen, die in der apostolischen Sendung der Kirche zur Wiedergeburt der Menschen mitwirken. Soweit der dritte Teil. Jetzt kommt der vierte, die letzten beiden schon, vierter und fünfter Teil. Die sind ganz kurz. Der vierte ist die Verehrung der seligen Jungfrau in der Kirche. Maria wird durch Gottes Gnade nach Christus, aber vor allen Engeln und Menschen erhöht, mit Recht, da sie ja die heilige Mutter Gottes ist und in die Mysterien Christi einbezogen war, von der Kirche in einem Kult eigener Art geehrt. Schon seit ältester Zeit wird die selige Jungfrau unter dem Titel der Gottesgebärerin verehrt, unter deren Schutz die Gläubigen in allen Gefahren und Nöten bittend Zuflucht nehmen. Vor allem seit der Synode von Ephesus ist die Verehrung des Gottesvolkes gegenüber Maria wunderbar gewachsen in Verehrung und Liebe, in Anrufung und Nachahmung, gemäß ihren eigenen prophetischen Worten: Selig werden mich preisen alle Geschlechter, da mir Großes getan hat, der da mächtig ist. Dieser Kult, wie er immer in der Kirche bestand, ist zwar durchaus einzigartig, unterscheidet sich aber wesentlich vom Kult der Anbetung, der dem Mensch gewordenen Wort gleich wie dem Vater und dem Heiligen Geist dargebracht wird, und er fördert diesen gar sehr. Die verschiedenen Formen der Verehrung der Gottesmutter, die die Kirche im Rahmen der gesunden und rechtgläubigen Lehre je nach den Verhältnissen der Zeichen und Orte und je nach Eigenart und Veranlagung der Gläubigen anerkannt hat, bewirken, dass in der Ehrung der Mutter des Sohnes, um dessen Willen alles ist, und in dem nach dem Wohlgefallen des ewigen Vaters die ganze Fülle wohnt, richtig erkannt, geliebt, verherrlicht wird und seine Gebote beachtet werden. Ja, im Fachwort heißt das Cultus Duliae, das ist der Anbetungskult. Latrie und der Cultus Duliae ist der Kult, der den Heiligen gebührt, und der Mutter Gottes ist der Cultus Hyperduliae. Aber das nur nebenbei. Denn es ist einfach ihre herausragende Sendung, ihr besonderes Geheimnis. Diese katholische Lehre trägt die Heilige Synode wohlbedacht vor. Zugleich mahnt sie alle Kinder der Kirche, die Verehrung, vor allem die liturgische, der seligen Jungfrau großmütig zu fördern, die Gebräuche und Übungen der Andacht zu ihr, die im Laufe der Jahrhunderte vom Lehramt empfohlen wurden, hochzuschätzen. Und das, was in früherer Zeit über die Verehrung der Bilder Christi, der seligen Jungfrau und der Heiligen festgesetzt wurde, ehrfürchtig zu bewahren. Die Theologen und die Prediger des Gotteswortes ermahnen sie aber eindringlich, sich ebenso jeder falschen Übertreibung wie zu großer Geistesenge bei der Betrachtung der einzigartigen Würde der Gottesmutter sorgfältig zu enthalten. Unter der Führung des Lehramtes sollen sie in der Pflege des Studiums der Heiligen Schrift, der Heiligen Väter und Kirchenlehrer und der kirchlichen Liturgien die Aufgaben und Privilegien der seligen Jungfrau recht beleuchten, die sich immer auf Christus beziehen, den Ursprung aller Wahrheit, Heiligkeit und Frömmigkeit. Sorgfältig sollen sie vermeiden, was in Wort, Schrift oder Tat die getrennten Brüder oder jemand anders bezüglich der wahren Lehre der Kirche in Irrtum führen könnte. Die Gläubigen aber sollen eingedenk sein, dass die wahre Andacht weder in unfruchtbarem und vorübergehendem Gefühl noch in irgendwelcher Leichtgläubigkeit besteht, sondern aus dem wahren Glauben hervorgeht, durch den wir zur Anerkennung der Erhabenheit der Gottesmutter geführt und zur kindlichen Liebe zu unserer Mutter und zur Nachahmung ihrer Tugenden angetrieben werden. Meine Lieben, ich war 13 Jahre, da war ich das erste Mal hier. Und ich bin jetzt 47. Das heißt, ich bin 34 Jahre lang jedes Jahr hier nach Fatima gekommen. Und ich habe viele Menschen gesehen. Viele Menschen erlebt. Und es ist wirklich wichtig, diese Liebe der Mutter Gottes kennenzulernen. Zu atmen, zu trinken, zu schmecken, zu verkosten. Um eben nicht vorschnell zu urteilen, zu richten, zu verurteilen, in Schublade zu schieben. Und wenn ich was nicht verstehe, dann lasse ich das erstmal stehen. Aber dass ich dahinter die Liebe sehe. Denn es muss auch aus der Liebe gesprochen werden. Es muss aus der Liebe angenommen, zur Liebe geführt werden. Das ist für mich der Schlüssel. Und da habe ich eine Menge Menschen und Erlebnisse gehabt, die dem widersprechen. Aber da müssen wir uns nicht von beirren lassen, sondern wir bleiben in diesem und auf diesem Weg der Liebe. Und der Schluss, ganz kurz, Maria als Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes für das wandernde Gottesvolk. Wie die Mutter Jesu im Himmel schon mit Leib und Seele verherrlicht, Bild und Anfang der in der kommenden Weltzeit zu vollendenden Kirche ist, so leuchtet sie auch hier auf Erden in der Zwischenzeit bis zur Ankunft des Tages des Herrn. Als Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes dem wandernden Gottesvolk voran. Diese heilige Synode bereitet es große Freude und Trost. Das ist nicht schön. Alle Bischöfe sagen das. Dass auch unter den getrennten Brüdern solche nicht fehlen, die der Mutter des Herrn und Erlösers die gebührende Ehre erweisen. Dies besonders unter den Orientalen, die sich zur Verehrung der allzeit jungfräulichen Gottesmutter mit glühendem Eifer und andächtiger Gesinnung vereinen. Alle Christgläubigen mögen inständig zur Mutter Gottes und Mutter der Menschen flehen, dass sie, die den Anfängen der Kirche mit ihren Gebeten zur Seite stand, auch jetzt im Himmel über die Seligen und Engel erhöht, in Gemeinschaft mit allen Heiligen bei ihrem Sohn Fürbitte einlege, bis alle Völkerfamilien mögen sie den christlichen Ehrennamen tragen oder ihren Erlöser noch nicht kennen, in Friede und Eintracht glückselig zum einen Gottesvolk versammelt werden, zur Ehre der heiligsten, ungeteilten Dreifaltigkeit. Und das, meine Lieben, das erlebe ich auch, was man Ökumene nennt, im Austausch mit den evangelischen Geschwistern. Das ist so schön. Da, wo diese echte Liebe ist und das Vertrauen ist, da kann man auch über die Mutter Gottes sprechen. Und über ihre Berufung und ihre Sendung. Und wenn man so meint, die Evangelischen, da wäre das anders. Das ist auch bei den Evangelischen oder bei den Orthodoxen, die haben diese Liebe. Ich habe evangelische Geschwister, die sind so liebevoll. Und dass die auch so mit der Mutter Gottes umgehen, beziehungsweise es auch mir eingestehen und es ist okay für sie, eben, dass ich die Mutter Gottes oder dass wir die Mutter Gottes eben in der katholischen Kirche so einen Blick hat oder wie man das in der Überlieferung sagt. Und das ist für mich auch gelebte Liebe. Mein Lieben, soweit eben halt zu den Texten. Ich möchte einfach Ihnen jetzt noch einen Gruß geben, wirklich hier aus Fatima, ganz Ihre Familien mit hineinnehmen, hier in dieses Geheimnis der Universalität der Liebe, dass wir wirklich in die Schule der Liebe gehen und Ihnen von hier den Segen geben. Mit all ihren Leben, ihre Anliegen, ihre Sorgen, ihre Kranken, die Schwerkranken, die gesagt haben, bete für mich. Oder wie die Kinder in der Schule beten, die sich nicht trauen zu sagen, bete für mich. Für alle und für die ganze Welt. Und so segne euch auf die Fürsprache der Mutter Gottes, der kleinen seligen Jacinta und Francisco, heute der heiligen Clara und aller heiligen Engel und Heiligen in der Kraft des kostbaren Blutes, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.
Danke, Herr Pfarrer May. Viele Grüße nach Fatima und Ihnen noch eine gesegnete Zeit
dort. Danke sehr.
Ja, liebe Zuhörer, wenn Sie die Sendung noch einmal hören wollen, Sie können eine CD bestellen unter der 08323 9675120. Montags bis freitags sind die Kollegen vom CD-Dienst darunter erreichbar. Oder für diejenigen, die Internetzugang haben, Sie können auch auf unsere Internetseite gehen. Unter www.horeb.org finden Sie dann auch bald diese Sendung. Ihnen alles Gute, auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.